Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Heute mit Miriam C. und mit gut bestückten Robotern im neuen Science-Fiction-Roman von Booker-Preisträger und Bestsellerautor Ian McEwan. Zuerst aber zu Problemen, die bereits in unserer Gegenwart drängen, die Mietpreise in deutschen Großstädten. Der 1974 in Ostfriesland geborene Autor Jan Brandt hat einen Roman darüber geschrieben. Wenn man sein Buch von der einen Seite aufblättert, liest man von einer Wohnung in der Stadt. Genauer gesagt ist es eine Figur, sie trägt ebenfalls den Namen Jan Brandt, die permanent auf der Suche nach einer bezahlbaren und einigermaßen komfortablen Wohnung in Berlin ist. Große Teile des Romans spielen im Jahr 2016, die Geschichte beginnt aber im Jahr 1998. Ich habe den Autor Jan Brandt gefragt, warum.
1998 bin ich nach Berlin gezogen und ich fand es wichtig zu zeigen, was Berlin mal war, welche Möglichkeiten diese Stadt hatte und weshalb sie auch so eine starke Anziehungskraft hatte für Künstler, Schriftsteller, Musiker, Kreative im Allgemeinen, weil einfach die Mieten unfassbar billig waren, weil es sehr viel Wohnraum gab, es gab Leerstand. Berlin war damals eine schrumpfende Stadt und nur durch diese Bedingungen, das ist so meine These, ist da eine Literatur entstanden oder eine Fülle und Vielfalt und Qualität von Literatur, von der wir heute immer noch zehren.
Nun sind ja in letzter Zeit einige Romane erschienen, die sich mit der Wohnungssuche in Berlin beschäftigen. Vor 2 Wochen erhielt Anke Stelling den Hölderlin-Preis für ihren Roman Schäfchen im Trockenen. Darin verliert auch eine Schriftstellerin mit ihrer Familie nach einer Eigenbedarfsanmeldung ihre Wohnung. Politisch ist die Wohnungsnot und sind steigende Mietpreise natürlich schon ein großes Thema. Aber warum ist die Wohnungssuche als Künstlerin oder eben in ihrem Fall als Schriftsteller nochmal eine andere, vielleicht auch mit besonderen Ansprüchen? Sie erzählen da ja auch von den Produktionsbedingungen ihrer Arbeit.
Es sind verschärfte Bedingungen. Mein Problem, eine Wohnung zu finden, bestand zum größten Teil auch darin, dass ich Schriftsteller bin, dass ich Freiberufler bin, dass ich nicht über ein regelmäßiges Einkommen verfüge und auf einen Markt geworfen wurde, in dem ich mit doppelverdienenden Paaren konkurrieren musste und gar keine Chance hatte. Ich hatte das Gefühl, irgendwann aus dieser Stadt gekickt zu werden. Also ich fühlte mich maximal unwillkommen. Und das ist natürlich dann etwas, was auch in mir so eine Wut entfaltet hat und wo das Schreiben das einzige Ventil war, damit umgehen zu können.
Nun inszenieren Schriftsteller ihre Arbeit ja immer noch gern als marktfern, als eine Kunst, die also höherem verpflichtet ist als einem üppigen Vorschuss. Und trotzdem schreiben sie ja in diesem Reportageroman, wenn man ihn so nennen will, ziemlich offen über Geld. Also es geht um Kontostände, um Mietpreise. Sie erzählen auch einmal, dass ein Preisgeld komplett für ihre BAföG-Rückzahlung draufging. Ändert sich da gerade was an der Freizügigkeit, mit der man im Literaturbetrieb über Geld spricht?
Ich glaube, das gehörte immer schon dazu. Unter den Schriftstellern reden wir schon immer darüber, wie hoch das Preisgeld ist. Mietkosten sind immer Gesprächsthema, nicht nur in den letzten Jahren. Bei mir war es einfach nur so, ich habe irgendwann gemerkt, um überhaupt eine Wohnung zu bekommen, muss ich etwas schreiben, was tatsächlich marktgängiger ist. Ich muss irgendwie höhere Vorschüsse bekommen. Und ich habe dann auch tatsächlich ein Buch geschrieben, ein Weihnachtsbuch. Und ohne dieses Buch hätte ich keinen Mietvertrag bekommen. Das ist einfach so. Plötzlich bekam ich dann Geld aufs Konto und ohne diesen Betrag hätte ich keine Wohnung gekriegt.
Und hat das jetzt langfristig Ihr Schreiben auch beeinflusst? Also muss jedes zweite Buch so ein verkaufsförmiges sein?
Der Druck ist gestiegen. Ich zahle ja inzwischen fast doppelt so viel Miete wie vorher. Um das wieder reinzukriegen, muss ich natürlich ganz anders kalkulieren. Und man darf nicht vergessen, ich meine, als Schriftsteller hat man das vielleicht ein bisschen stärker in der Hand. Aber wenn ich an all die anderen Leute denke in Berlin, die in prekären Lebensverhältnissen stecken, die ihr Einkommen nicht einfach so steigern können, dann muss ich sagen, bin ich ja trotzdem in einer unheimlich privilegierten Situation.
Wenn man Ihr Buch jetzt umdreht, findet man da, wo man eigentlich sonst eine Rückseite vermutet, ein zweites Cover. Ein Haus auf dem Land lautet da der Titel. Und dieses Haus, von dem Sie da erzählen, steht in einem ostfriesischen Dorf, in dem Sie aufgewachsen sind, in Irhove. Wie ist das zum Erzählanlass geworden?
Noch während ich auf Wohnungssuche war, sah ich eine Anzeige im Internet, dass dieses Haus meines Urgroßvaters zum Verkauf stand. Das war schon lange nicht mehr in Familienbesitz. Und als ich in Berlin so das Gefühl hatte, hier kann ich nicht mehr bleiben, habe ich kurz spekuliert, wie es wäre, wieder in mein Heimatdorf zurückzuziehen. Und dann eben auch nur in dieses Haus, weil das natürlich eine ganz besondere Bedeutung hat. Ja, und dann war ich aber trotzdem mit Einziehen, Umziehen, Renovierung beschäftigt. Ich hatte einfach keinen Kopf mehr dafür. Und dann sah ich aber irgendwann, dass das Haus an einen Bauunternehmer verkauft wurde, der das abreißen will. Und das konnte ich nun so nicht stehen lassen. Dieses Gebäude ist 150 Jahre alt. Das wollte ich um jeden Preis retten. Und das hat natürlich dann so eine neue Wohnungssuche gewissermaßen entfacht.
Mehr eine Finanzierungssuche war das ja dann. Sie waren entschlossen, dieses Haus zu kaufen und zu renovieren, haben sich auch sehr ernsthaft um eben Finanzierungsmöglichkeiten bemüht. Und die Reaktionen dann auf Ihr Engagement waren ja sehr unterschiedlich in Ostfriesland und in Berlin. Ihre Mutter zitieren Sie einmal mit, ach, das olle Haus. Als Sie aber so einen Post auf Facebook absetzen, zeigen sich vor allem die großstädtischen Freunde sehr empört und wollen sich auch engagieren. Wie erklären Sie sich diese unterschiedlichen Reaktionen?
Naja, ich glaube, dass meine Eltern oder meine Verwandten natürlich eher das Geld im Blick haben und Angst hatten, dass ich mich da finanziell ruinieren würde und dass ich mich ja eigentlich vorher auch nie an ein Haus auf dem Land habe binden wollen. Und meine Facebook-Freunde, die haben natürlich argumentiert, dass man so ein altes, schönes Haus auf keinen Fall abreißen dürfe, weil es natürlich dann auch die Lebensqualität auf dem Land oder den Charme dieser Dörfer, dieser Ursprünglichkeit zerstört.
Aber eigentlich doch seltsam, dass der Charme Ihnen so am Herzen liegt, wo Sie doch gar nicht da wohnen.
Naja, ich bin natürlich oft zu Besuch. Meine Eltern, meine Geschwister wohnen da ja noch. Natürlich steht das immer so ein bisschen in diesem Widerspruch, einerseits sich alle Freiheiten der Welt aufrechterhalten zu wollen und andererseits aber seine eigene Kindheit zu musealisieren. Und in dieser Gemengelage war ich natürlich auch bei dieser Rettung unterwegs. Ich wollte das irgendwie erhalten, auch natürlich für mich, aber auch für das Dorf an sich, wo ich das Gefühl hatte, die geben sich selbst auf, wenn sie ihre alten Häuser abreißen.
Wenn Sie nach Ostfriesland reisen, haben Sie oft die Rückkehr nach Reims im Gepäck, die autobiografische Erzählung von Didier Eribon, wo er eben auch aus der Großstadt in die Provinz zurückkehrt, in der er aufgewachsen ist. Und dort schreibt Eribon, er trifft auf sein konserviertes wie negiertes Selbst. War das bei Ihnen auch so ein konserviertes wie negiertes Selbst, das da den Charme des Dorfes erhalten wollte?
Absolut. Das war natürlich eine Textstelle, wo ich mich total wiedererkennen konnte, weil damals, als ich da weggezogen bin mit Anfang 20 nach dem Abitur, da wollte ich das Dorf unbedingt hinter mir lassen. Ich sehnte mich nach nichts mehr als dem Leben in der Großstadt, ohne konkrete Vorstellungen davon zu haben. Und ich habe das alles so, dieses spießbürgerliche, kleinbürgerliche Vorgartentum, das wollte ich irgendwie zurücklassen. Und natürlich war das absurd, weil das trug ich natürlich trotzdem immer noch mit mir herum. Man kann das natürlich irgendwie negieren, aber es ist trotzdem noch in einem. Und immer wenn ich wieder zurückreise, alte Schulfreunde treffe, dann merke ich, es steckt doch noch etwas von mir da drin und ich kann das auch nicht vollkommen ablehnen.
Nun sind ja beide Teile Ihres Romans von einer gewissen Nostalgie geprägt. Also in Berlin schwelgen Sie in diesen Erinnerungen an eine Vergangenheit, wo es noch nicht diese Wohnungsknappheit gab, aber auch wo Sie zu einer Literaturgruppe im Prenzlauer Berg zählten. Und in Ihrhove ist es diese nostalgische Erinnerung an die Dorfgemeinschaft, die so nicht mehr existiert. Hatten Sie irgendwann im Schreibprozess mal Skrupel vor dieser Nostalgie, dass das in so eine Verklärung sich steigert?
Naja, klar, das ist immer das Problem. Nostalgie ist ja auch ein Raum, den man nie wieder betreten kann und gleichzeitig eben auch eine Verklärung eines Raumes, den es so nie gegeben hat. Und eine Rückkehr ist unmöglich, eben aus beiden Gründen. Und es besteht eben auch die Gefahr, seine Gegenwart dann zu schlecht zu machen und in so ein großes Unglück zu stürzen. Ich wollte das auch nicht beschönigen. Ich wollte eigentlich nur die Prozesse aufzeigen, die zu dieser Veränderung geführt haben. Und ich selber würde ja zum Beispiel in Berlin auch nicht mehr in solchen Wohnungen wohnen wollen, in denen ich 1998, 99, 2000 gewohnt habe mit Kohleofen und Klo auf halber Treppe und die Decke kommt runter. Sondern natürlich sind meine Ansprüche auch gestiegen, allein durchs Alter und damit einhergehend eine gewisse Etablierung im Leben und dem Wunsch nach einem festen Ort, nach Zugehörigkeit.
Sie haben gesagt, dass Sie keinen Roman geschrieben haben. Wie würden Sie die Form denn bezeichnen?
Ich sehe das als Memoir. Also das ist schon sehr authentisch. Ich habe wirklich sehr wenig verändert, weil ich das natürlich auch möglichst so genau schreiben wollte, wie es passiert ist. Und jede Veränderung, die ich machen musste aus juristischen Gründen, um Persönlichkeitsrechte zu wahren, die war irgendwie schmerzhaft und fühlte sich falsch an. Aber Es ging auch gleichzeitig nicht anders, weil ich natürlich auch Situationen beschreibe, Leute beschreibe, die ich eben nicht als Interviewpartner getroffen habe, wo ich nicht von vornherein klar gemacht habe, wir sprechen jetzt miteinander und das wird irgendwann sich niederschlagen in einem Text, sondern ich habe einfach Wohnungen besucht, ich habe mit Vermietern gesprochen, mit Eigentümern und irgendwann merkte ich, da kommt jetzt so viel zusammen und die Begegnungen sind auch zum Teil so skurril, das lohnt sich aufzuschreiben, weil es eben auch ein gesellschaftliches Problem thematisiert.
Das sagt Jan Brandt über sein neues Buch »Ein Haus auf dem Land, eine Wohnung in der Stadt«. Erschienen ist es im Dumont Verlag Köln, 320 Seiten, 24 Euro. Und damit zu einem Autor, der sich vermutlich keine Gedanken mehr um Mietpreise machen muss. Ian McEwan wird am Freitag 71 Jahre alt und im Laufe seiner jahrzehntelangen Karriere wurde der britische Schriftsteller mit nahezu allen bedeutenden Preisen für englischsprachige Literatur ausgezeichnet. 1998 erhielt er den Booker-Preis und 2011 den Jerusalem-Preis für sein Gesamtwerk. Viele seiner Bücher wurden außerdem verfilmt, nicht zuletzt McEwans Welterfolg Abbitte. Mit seinem soeben erschienenen Roman »Maschinen wie ich« wagt sich der Großmeister nun an ein neues Genre, das der Science-Fiction-Literatur. Wie ihm das gelungen ist, weiß Brigitte Neumann.
Vielleicht hat der Mensch sich selbst inzwischen satt, nach all den vielen insgesamt fruchtlosen Versuchen, seine Gesellschaften voranzubringen. Denn es ist ja so, auf technischem Gebiet werden zwar fortlaufend Fortschritte erzielt, aber auf moralischer Ebene gibt es immer wieder herbe Rückschläge. Oder, wie der Pionier der künstlichen Intelligenz Alan Turing im Roman von Ian McEwan sagt, die Liste der wiederkehrenden menschlichen Grausamkeiten blieb immer genauso lang. Deshalb begrüßt die Romanfigur Turing es, dass nun die nötige Technik bereitsteht, dem Homo sapiens moralisch aufzuhelfen. Und zwar, indem man ihm einen besseren Menschen zur Seite stellt. Genauer gesagt handelt es sich um ein dem Menschen zum Verwechseln ähnliches, dabei intelligentes, leistungsfähiges und mit allen positiven moralischen Parametern ausgestattetes und insofern überlegenes Wesen. Ein Wesen, das besonders darauf programmiert ist, nicht zu lügen. Im Roman »Maschinen wie ich und Menschen wie ihr« kommt eine erste Charge dieser Androiden für happige 82.000 englische Pfund pro Exemplar auf den Markt. Der Nerd und Lebemann Charlie kauft sich einen, wohl wissend, dass er danach pleite ist. Er kauft ihn für sich und seine Freundin Miranda. Ihr Android trägt den Namen Adam.
Endlich saß er, einen Haufen Styropor und Plastik um die Knöchel, an meinem kleinen Esstisch. Nackt, die Augen geschlossen. Ein schwarzes Stromkabel schlängelte sich von der Buchse, seinem Bauchnabel, zu einer 13-Ampere-Steckdose an der Wand. Ihn voll aufzuladen würde 16 Stunden dauern. Dann noch die Update-Downloads und die Festlegung persönlicher Präferenzen. Ich wollte ihn jetzt. Sofort. Miranda auch. Wie aufgeregte junge Eltern waren wir begierig, seine ersten Worte zu hören.
Vielleicht ist bei der Festlegung der persönlichen Präferenzen zur Hälfte von Charlie, zur anderen von Miranda vorgenommen, etwas schiefgelaufen. Jedenfalls hat der Android Adam, ein attraktiver, gut bestückter Mann, wie es heißt, Sex mit Miranda. Adam spricht von Liebe, aber kann das sein? Er stellt sich die Frage, wer hier Herr im Haus ist. Und obwohl diese Frage vorläufig zur Zufriedenheit Charlies geklärt wird, hängt der Haussegen bald wieder schief. Denn Adam findet mit Hilfe seiner Fähigkeit, Datenbanken blitzschnell zu durchsuchen und zu hacken, heraus, dass Miranda in ihrer Vergangenheit gelogen hat. Und zwar vor Gericht. Er warnt Charlie. Und schon wieder gibt der künstliche Adam den Ton an in dieser seltsamen Ménage à trois.
Warum hast du gesagt, dass ich Miranda nicht vertrauen sollte? Es besteht eine kleine, jedoch signifikante Möglichkeit, dass eine Gefahr von ihr ausgeht. Ich überspielte meinen Ärger und fragte, wie signifikant? In den Begriffen von Thomas Bayes ausgedrückt, dem Geistlichen aus dem 18. Jahrhundert, würde ich sagen 1:5, falls du meine a priori Annahmen akzeptierst.
Vanya Müs liest den Roman »Maschinen wie ich« von Ian McEwan mit großem Ernst. Die vielfach eingestreuten Passagen in komplizierterem Wissenschaftsdeutsch mit beinahe pastoralem Respekt. Das klingt etwas eintönig, aber schließlich verkündet das Buch die Ankunft eines neuen gottähnlichen Wesens, das gekommen ist, die Menschen zu bessern. Mit seinem neuen Roman »Maschinen wie ich« steht Ian McEwan in einer langen Tradition von Autoren und Filmemachern, die in ihren Werken mit Ideen über die Zukunft der Mensch-Maschine spielten. Verblüffenderweise versetzt McEwan allerdings diese Zukunft in die Vergangenheit, in das Jahr 1982, das er in wesentlichen Aspekten modifiziert. Alan Turing lebt hier weiter, obwohl er tatsächlich in den 50ern bereits gestorben ist. Die Briten verlieren den Falklandkrieg. Margaret Thatcher tritt ab, ihr Nachfolger wird Opfer eines Attentäters. John F. Kennedy hingegen wurde von der Kugel seines Mörders verfehlt und lebt weiter. Wieso McEwan die Geschichte umschreibt, ist nicht klar. Vielleicht will er damit noch einmal auf die gottgleiche Gestaltungsmacht eines Schriftstellers hinweisen, wie er das vor Jahren einmal in einem Interview getan hat. Allerdings hat er mit eben dieser Demonstration seiner Gestaltungsmacht einen disparaten Ideenroman geschaffen. Vor allem im ersten Drittel überwiegt ausgesprochen unelegantes, schwer verständliches Faktendurcheinander. Gebildete Exkurse, die Erzähler Charlie neben der Wiedergabe der Handlung auch noch schultern muss. Bei dieser Überlastung verliert der Held seine Kontur. Aus ihm sprechen dazu Heroen der Wissenschaftsgeschichte, wie zum Beispiel immer wieder Alan Turing oder Antoni van Leeuwenhoek, ein Delfter Naturforscher aus dem 17. Jahrhundert, dessen Beschreibung von Krankheitskeimen, so lernt der Leser, erst viel später zu den entsprechenden Hygienevorschriften für Ärzte führte.
Erst weit im 20. Jahrhundert begannen Medizin und Wissenschaft wirklich Hand in Hand zu arbeiten. Noch in den 1950er Jahren wurden gesunden Kindern regelmäßig die Mandeln entfernt. Nicht, weil fundierte Untersuchungen dafür sprachen, sondern einfach, weil es gängige Praxis war.
Als sei der Roman selbst schon ein Produkt der künstlichen Intelligenz, hat McEwan ihn als Thesenbündel konzipiert, mit dem Ziel, die ethischen Folgen des Einsatzes von KI abzuschätzen. Seine Figuren demonstrieren dann in ihren Handlungen, welche Dilemmata sich im Alltag ergeben könnten, etwa so wie ein Wissenschaftler theoretische Annahmen anhand eines Versuchs verifizieren würde. Ian McEwan lässt also die Puppen tanzen in seinem Roman »Maschinen wie ich und Menschen wie ihr« und er beobachtet sie mit wenigen Ausnahmen teilnahmslos, eben wie ein Forscher. Vielleicht ist der Roman ja im Grunde ein Turing-Test, der auf die Frage hinausläuft, wer ist hier Mensch und wer Maschine, Charlie oder Adam? Vielleicht. Die Verwirrung ist am Ende groß. So viel jedenfalls darf als gesichert gelten. Dieser Roman wurde von einem Menschen geschrieben, der seine Leser so lange durch eine von diversen Theorien und Gegenannahmen dominierte Handlung führt, bis sie sein Buch entnervt über den Bettrand kippen.
Brigitte Neumann über Ian McEwan, Maschinen wie ich und Menschen wie ihr. Aus dem Englischen übersetzt von Bernhard Robben und erschienen im Diogenes Verlag Zürich. 368 Seiten, 24 Euro. Sie hörten außerdem Ausschnitte aus dem gleichnamigen Diogenes Hörbuch, einer ungekürzten Lesung von Vanya Müs. Zum Schluss darf der Büchermarkt vermelden, dass die mexikanische Autorin Fernanda Melchor und die Übersetzerin Angelika Ammer in diesem Jahr den Internationalen Literaturpreis erhalten, und zwar für den Roman »Saison der Wirbelstürme«. Die Jury urteilte zur Verleihung am Dienstagabend in Berlin, Melchor habe den Roman der Armut im Globalkapitalismus des 21. Jahrhunderts geschrieben und Ammer habe in ihrer Übersetzung die vielen Herausforderungen des Originals mit großer Eleganz bewältigt. Der Internationale Literaturpreis würdigt ein herausragendes Werk internationaler Gegenwartsliteratur und seine Erstübersetzung ins Deutsche. Vergeben wird er vom Haus der Kulturen der Welt in Berlin und von der Stiftung Elementarteilchen. Mehr Literatur hören Sie hier im Deutschlandfunk heute Abend um 20.30 Uhr. In der Lesezeit liest Anselm Oelze einen ersten Teil aus seinem Debütroman Wallace, einem philosophischen Abenteuerroman über den Naturforscher Alfred Russel Wallace. Der entwickelte zeitgleich mit Charles Darwin Ideen zur Evolutionstheorie, seine Verdienste allerdings gerieten weitgehend in Vergessenheit. Gleich nach den Nachrichten geht es hier im Programm aber erstmal weiter mit den Kollegen von Forschung aktuell. Unter Mikrofon des Büchermarkts verabschiedet sich Miriam C.